Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und unser Thema heute sind Hierarchien. Krankenhäuser sind normalerweise ja streng hierarchisch organisiert. Ganz oben steht der ärztliche Direktor oder die ärztliche Direktorin, dann gibt es Chefärztinnen und Chefärzte, andere Ärztinnen und Ärzte bis runter zu den Studierenden, beispielsweise im praktischen Jahr oder bei einer Formulatur. Wie das genau funktioniert, ist natürlich von Klinik zu Klinik ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr so sind die meisten Krankenhäuser in Deutschland strukturiert. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Ein Beispiel: In der Neurologie des Klinikums Siegen entscheiden jetzt alle gemeinsam, beispielsweise wenn es um Arbeitszeiten und Dienstmodelle geht. Und der Chefarzt, der lehnt sich zurück, freut sich und gibt Ratschläge, wenn er gefragt wird. Und er erklärt gerne auch die Vorteile dieses Modells, zum Beispiel hier bei uns im Podcast. Denn bei mir zu Gast ist heute Professor Martin Grund, ärztlicher Direktor des Klinikums Siegen und Chefarzt der neu organisierten Neurologie. Und der verrät uns, warum Hierarchieabbau eine gute Idee ist. Und zwar für das Recruiting, für die Mitarbeitenden, die schon da sind und auch für ihn ganz persönlich.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, Herr Professor Grund, schönen Dank, dass Sie es geschafft haben, heute in unseren Podcast zu kommen. Wir sprechen über das Neurologieprojekt des Klinikums Siegen. Erzählen Sie mal, was ist das Neurologieprojekt?
Also das Neurologieprojekt heißt eigentlich, wir sind Neurologie. Und das sagt eigentlich schon fast alles über das Projekt aus. Wenn man im Krankenhaus erfolgreich sein will, in der Neurologie besonders, weil das ist ein sehr interdisziplinäres Fach, dann ist das Teamsport. Und mir ist aufgefallen, dass wir den Teamsport schon lange verloren hatten. Und das war so ein bisschen das Ziel des Projektes primär.
Dann erzählen Sie doch mal, wie war es denn vorher? Sie sagen, das Team, den Teamsport haben Sie aus den Augen verloren. Wie war die Situation in Ihrer Abteilung, bevor Sie mit dem Projekt angefangen haben?
Ich hatte so das Gefühl, dass kein Team, sondern mehr so Einzelkämpfer unterwegs waren. Jeder in seiner Disziplin, jeder auch in seiner Disziplin irgendwo erfolgreich. Aber das Gemeinsame, nämlich auch das gemeinsame Arbeiten am Patienten mit den ganz, ganz vielen Disziplinen. Also wenn Sie sehen, so eine Abteilung für Neurologie bei mir, das sind mehr als 100 Menschen, die da an den Patientinnen und Patienten arbeiten. Und die wieder zusammenzukriegen, wo nicht jeder in eine andere Richtung läuft, das war so eins der Ziele der Projekte. Und es war so ein bisschen so, dass jeder so für sich, und Sie kennen vielleicht so Redewendungen, da hieß immer die Ärzte, die Therapeuten, die. Und ich konnte das Wort die einfach irgendwann nicht mehr hören.
Gab es irgendeinen konkreten Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, das muss jetzt anders werden?
Ja, so ein Auslöser ist ja immer erst, wenn man in Not ist. Das geht uns ja allen so. Man läuft so auf seiner Schiene, solange es klappt. Und dann war es so, dass wirklich die Personalsituation im pflegerischen Bereich, dann aber teilweise auch im ärztlichen Bereich, so kritisch wurde, dass wir eine Station schließen mussten. Und in dem Moment fangen sie an, über sich selber nachzudenken. Nicht nur über die eigene Rolle, sondern eben auch über die Rolle der Abteilung und der Zustände in der Abteilung, der man ja nun irgendwo nach traditionellem Rollenbild vorsteht. Und da habe ich gesagt, da brauche ich jetzt professionelle Hilfe. Und damit fing eigentlich alles an.
Und was haben Sie dann konkret gemacht? Erzählen Sie mal, wie war der Weg von dieser Erkenntnis bis hin zu dem Projekt, über das wir jetzt ja noch die ganze Zeit sprechen werden?
Also ich bin sozusagen etwas ratlos, was sonst eigentlich nicht meine Stärke ist, zu unserem Geschäftsführer gegangen. Wir hatten zu der Zeit einen relativ neuen Geschäftsführer, der aus einer privaten Klinikkette kam, sehr innovativ, sehr aufgeschlossen war. Und der hat gesagt, gut, wenn wir es jetzt machen wollen, dann geht es nicht, dass wir einfach mal so eine Maßnahme ergreifen, sondern so, ich kenne da jemand, einen Coach, und jetzt holen wir uns mal einen Coach und lassen wir uns mal von einem Coach beraten, wie man an so eine Sache rangeht. Und so fing das dann an.
Und was hat der Coach gesagt?
Der Coach hat gesagt, Sie müssen jetzt alle mal Ihre Rollen verlassen und jetzt drehen wir mal jeden Stein um. Wenn Sie dazu bereit sind, dann mache ich das mit Ihnen.
Das ist ja eine Riesenaufgabe erstmal, ne? Normalerweise arbeitet man nicht so im Klinikum. Wie war das für Sie oder auch für die ganze Abteilung jetzt zu sagen, wir müssen das jetzt alles nochmal neu denken?
Also das war ungewohnt. Mir ist es noch fast am leichtesten gefallen, weil wisst ihr, wenn man jetzt schon ein bisschen arriviert ist im Beruf und so ein bisschen seine Verdienste hat, dann fällt es vielleicht leichter mal zu sagen, jetzt machen wir es mal ganz neu, weil man sich ganz gut vielleicht dann doch in Frage stellen kann. Aber erstmal war das völlig ungewohnt für eine Abteilung oder für einen Klinikbetrieb, der hierarchisch und traditionell schon über Jahrzehnte geführt wurde, teilweise auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon seit Jahren, Jahrzehnten in der Abteilung und im Haus sind.
Das ist ja auch das Besondere an Ihrem Projekt, ne? Das geht so ein bisschen darum, diese Hierarchien aufzubrechen und alle mitzunehmen. Also Sie haben alle mitnehmen wollen, alle mit einbezogen und erstmal, so habe ich das verstanden, nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gefragt. Wie war das so auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass Sie jetzt mal gefragt werden? Wie möchtest du es denn eigentlich?
Also ich war erstaunt. Wir haben so eine Art Auftakttag gemacht. Und da waren wirklich alle eingeladen, das haben wir viermal hintereinander gemacht, damit das auch wegen Schichten und andere Dinge funktioniert, waren alle eingeladen, ihre Wünsche auf Kärtchen zu schreiben. Also ganz banal erstmal. Und die haben wir dann in Gruppen vorgestellt, so den anderen Teilnehmern in diesem Bereich. Und dann habe ich mich erstmal gewundert. Das Erste, was mich wunderte, ist, ich dachte, es kommt immer mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Das war aber überhaupt ein gar nicht so wichtiges Thema, sondern eines der wesentlichen Themen war zum Beispiel, ich will meine Kompetenz hier mehr einbringen, ich möchte mehr gehört werden. Ich möchte mehr gestalten. Das war ganz oft dabei. Aber was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Wünsche dann geclustert haben und haben dann gesagt, so, hier sind Wolken und da sind Wolken und da sind Wolken. Und aus diesen Wolken von Vorstellungen und Wünschen entstehen Projekte.
Einige Wünsche haben Sie jetzt schon genannt. Haben Sie noch ein paar mehr Beispiele oder gibt es vielleicht auch Unterschiede? Was wünschen sich Ärztinnen und Ärzte? Was wünschen sich Pflegekräfte? Gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte?
Ja, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte bei den Ärztinnen und Ärzten, war insbesondere das Thema strukturierte Ausbildung, bessere Weiterbildung, mehr so dieser Lernaspekt, der eine große Rolle spielte. Da war die Freiheit von Arbeitszeiten und ähnlichen Dingen gar nicht so ein großer Punkt, sondern die Verlässlichkeit des eigenen Weiterkommens, die Verlässlichkeit, gut ausgebildet zu werden, das stand ganz im Vordergrund. In der Pflege waren es durchaus mehr Kompetenzen, die gewünscht wurden, mehr Anerkennung, mehr Kommunikation, das sind wir Ärzte ja nicht immer so gewöhnt, dass man gut kommunizieren muss. Bei den Therapeuten war es tatsächlich flexiblere Arbeitszeiten. Also es war ganz, ganz unterschiedlich, was da eine Rolle spielt. Und wir haben eigentlich alles erstmal aufnehmen können.
Das ist ja super. Sie haben gesagt, erstmal so haben Sie Cluster gebildet aus diesen einzelnen Themen und daraus dann Projekte. Was für Projekte waren das? Wie ist das mit diesen Wünschen dann weitergegangen?
Also wir haben wirklich Projektgruppen, die dann auch interdisziplinär besetzt waren, wo alle die, die sich einbringen wollten und die interessiert waren, sich zusammenfinden. Da war zum Beispiel eine Arbeitsgruppe eben Weiterbildungsstruktur. Da war die Arbeitsgruppe Visitenstruktur. Da war die Arbeitsgruppe Entlassmanagement. Da war die Arbeitsgruppe Kommunikation intern. Also sie haben wirklich viele Arbeitsgruppen gehabt, die dann sich einen Auftrag gegeben haben, wie es in der Wirtschaft eigentlich schon üblich ist. Ich kannte das ehrlich gesagt vorher gar nicht, weil wann war man als Medizinerin oder Mediziner mal in so einer Projektgruppe, ja, wo man auch in der Projektgruppe nicht irgendwie hierarchisch aufgestellt ist, sondern in der Projektgruppe sind alle gleich und jeder bringt das ein, was er einbringen kann und will und am Ende entscheidet dann irgendwo das Team darüber, wie es weitergeht. Unter dem Motto, wir gestalten uns die Welt selber.
Wie haben Sie denn die ganzen Teammitglieder da erlebt in diesem Prozess, wenn Sie mal wirklich rauskommen aus dieser hierarchischen Struktur, sondern einfach mal frei denken können und frei auch Ihre Wünsche äußern können?
Ich fand es super. Ich habe gelernt, wie viel Potenziale in Menschen stecken, die ich bisher immer nur gesehen habe, als das ist der Therapeut, das ist die Kollegin, das ist die Person aus der Pflege. Dass ich aber dann feststellen musste, was für Qualifikationen, was für besonderes Input diese Menschen geben können, wenn man sie denn nur mal anhört und nur mal lässt. Das ist für mich eigentlich die größte Erkenntnis. Ich habe mich natürlich aus dem Projektgruppen weitgehend rausgehalten, weil da doch ein Rollenkonflikt entstehen könnte und vielleicht dann nicht mehr so geredet wird, wie wenn man jetzt ohne mich da ist. Aber ich habe ja die Ergebnisse der Projektgruppenarbeit miterlebt. In manchen Projekten war ich auch. Und das war so für mich die größte Erkenntnis. Mein Gott, was haben wir für ein Potenzial? Man muss es nur heben und man muss es erkennen.
Das ist ja eigentlich ganz schön, ne? War Ihnen das vorher nicht so klar in dem herkömmlichen, in den alten Strukturen, was die Menschen alle so mitbringen und zu bieten haben?
Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Man denkt irgendwo immer in Kasten. Ja, und auch interessant, jetzt mal, das ist zwar ein Nebenaspekt, aber was Menschen für Hobbys haben, was für Freizeitgestaltung, was für Dinge sonst noch in deren Köpfen vorgeht, ja, da wird der, das ist jetzt ganz blöd, wenn ich das so sage, da wird der Mitarbeiter, den man sonst nur vom Sehen kennt, ein Mitmensch, über den man etwas weiß und den man anfängt zu kennen. Und das ist viel, viel zu kurz gekommen.
Das ist überhaupt nicht blöd, sondern ich denke an das, was Sie am Anfang gesagt haben. Wir haben den Teamsport aus den Augen verloren. Also das klingt jetzt schon in dem Prozess, den Sie schildern, so, als wäre es ein guter Ansatz gewesen, das Team wiederzufinden, oder?
Absolut. Und ich glaube, wir haben es auch wieder gefunden. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und ich glaube, das ist auch, was man, wenn man so ein Projekt anfängt, immer bedenken muss. Das ist etwas, was ewig weitergeht. Zuerst habe ich gedacht, oh ja, machen wir ein Projekt, dauert ein Jahr und dann wird alles gut. Aber die Arbeit fängt eigentlich jetzt erst an, wo das Projekt formal zu Ende ist.
Dann erzählen Sie doch mal, was für Änderungen haben sich aus diesen Projekten konkret für die Arbeitsabläufe bei Ihnen auf der Station ergeben?
Also auch was ganz simpel klingt, aber ganz schwer durchzuhalten ist, ist Verbindlichkeit. Dass es jetzt strukturiert kurze Treffen zu bestimmten Zeiten am Tag gibt, wo sich die verschiedenen Berufsgruppen treffen und die wichtigsten Informationen austauschen. Wir leben heute in einem Zeitalter der elektronischen Patientenakte, wo man denkt, dass man alles im Computer eingibt und dann wird das schon laufen. Und gerade jetzt sind diese kleinen menschlichen Kommunikationsplattformen, die man sich gestalten muss, die verbindlich sein müssen, von extremer Bedeutung. Also das haben wir eingeführt. Dann haben wir eingeführt, dass jede Berufsgruppe letztendlich versuchen soll, sich die Tagesstruktur, die Dienstplanstruktur, die Arbeitszeitstruktur irgendwo selber zu gestalten. Das ist bei den Ärztinnen und Ärzten natürlich ein bisschen schwieriger. Wir denken aber auch da jetzt über Gleitzeitmodelle nach. Das ist zum Beispiel jetzt die Arbeitsgruppe Arbeitszeit, die denkt jetzt über Gleitzeitmodelle nach, auch im ärztlichen Dienst. Das ist, glaube ich, was es in der Form noch nicht so richtig gibt. Wir versuchen natürlich auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind es weniger, die auf kleinen Stellenanteilen sind, 20%, 30%, 40%, besser in den Arbeitstakt zu integrieren. Bisher waren das auch sehr starre Modelle, also ganz flexibel. Zum Beispiel, ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel. Da hat jemand eine 50%-Stelle, möchte aber nur von 8 bis 12 arbeiten, was ja die meisten möchten. So, was passiert dann nach 12? Wer ist dann zuständig für all diese vielen Patienten? Jetzt haben wir uns überlegt, da muss man einen Springer einfach zusätzlich einplanen, der dann sozusagen fliegend dann am Nachmittag diese Patienten von den 3 Halbtagskräften übernimmt und sich um das kümmert, was anliegt. Ja, also das will ich so sagen. Man muss also wirklich die Modelle völlig neu denken. Kann man nicht auch mal bestimmte Zeiten in den Abend rein? Ja, wenn jemand sagt, ich kann eigentlich wunderbar nachmittags, aber morgens kann ich überhaupt nicht. Also auch da gibt es überhaupt keine Denkverbote. Und das versuchen wir umzusetzen. Wir haben in der Pflege die 4-Tage-Woche auf einer Station in der Neurologie umsetzen können. Das läuft auch ganz gut. Da kann man freiwillig mitmachen oder auch nicht. Wir haben bei den therapeutischen Berufen, die bisher immer nur vormittags da waren, jetzt über den Tag verteilt alle möglichen Arbeitszeitkontingente eingeplant, sodass jeder sehr flexibel um 9 kommen kann, um 10 kommen kann, wann er kommen möchte, weil in den therapeutischen Berufen sind sie ja sehr flexibel. Also Sie sehen, da gibt es ganz viele Beispiele, wo wir einfach sehr flexibel geworden sind. Und das Zweite, was mir ein ganz wichtiger Punkt ist, das Lagerdenken haben wir durchbrochen. Ja, wenn man sagt, Qualitätssicherung ist ärztliche Aufgabe, ja, aber es darf da auch die Pflege unterstützen, wenn sie das an bestimmten Punkten besser kann, weil sie da besser organisiert ist. Blutabnahmen, immer ein Kampf zwischen Ärzten und Pflege, das ist bei uns überhaupt kein Kampf mehr. Das wird so gemacht, wie es am besten in den Ablauf passt und nicht, wie es in dem Berufsbild vorgesehen ist.
Das klingt nach ganz, ganz vielen Veränderungen, die aber auch ganz, ganz viel Abstimmungsbedarf haben. Ist das denn in der Praxis gut umsetzbar, so wie sich die Arbeitsgruppen in der Theorie das vorgestellt haben? Oder gibt es Konflikte, gibt es irgendwie Schwierigkeiten, das dann tatsächlich so mit Leben zu füllen?
Ja, das ist nicht immer einfach. Man trifft ja auch schon mal eine Fehlentscheidung, wo man dann im Nachhinein sagt, es war jetzt keine gute Idee. Da ist mir zwar konkret jetzt nicht so ein Beispiel, aber da rechne ich jeden Tag mit. Aber die Bereitschaft, in diesen Arbeitsgruppen weiterzuarbeiten, ist immer noch sehr hoch. Und wir haben auch schon mal ein Modell erstmal entworfen, dann wieder verlassen und ein neues Modell eingeführt. Also wir sind da weiter extrem flexibel in der Umsetzung und ist natürlich auch nicht jeder begeistert von den Neuerungen, muss man ja auch mal so sagen.
Wie sieht's denn aus mit der Resonanz? Also, Sie sagten schon, es sind nicht alle begeistert. Was wird denn kritisiert oder wo gibt's da vielleicht Anstoßpunkte?
Also es war so, wenn ich es mal ganz platt sagen darf, eine Mitarbeiterin gesagt, sie will nicht so viel quatschen, sie will einfach mehr arbeiten und das sollten die anderen auch mal machen. Weil, ne, wenn man in Projektgruppen sitzt, dann hat man ja auch viel Arbeitszeit, die man miteinander redet und plant und tut. Und das ist für manche ganz unerträglich gewesen, die Vorstellung. Aber da bin ich dann relativ eisern, weil ich dann sage, wer was verändern will, der muss eben diese Projektarbeit jetzt auch mitmachen. Sonst will ich auch keine Kritik mehr hören.
Wie hat das denn eigentlich sowieso funktioniert, die Projektarbeit im laufenden Betrieb zu integrieren? Wir wissen, alle Kliniken und Klinikmitarbeitende sind oft überlastet und es ist schwierig. Und dann kommen Sie und bringen sowas noch mit ein. Wie hat das funktioniert?
Das ist eine Frage, die habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht gestellt. Ich kann einfach nur sagen, es hat funktioniert, weil ich glaube, wir sind zwar sehr belastet, aber so eine stille Reserve gibt es, glaube ich, immer. Und wenn sie sinnvoll genutzt wird, dann ist auch plötzlich die Akzeptanz sehr hoch und die war hier extrem hoch. Natürlich gab es immer einen Teil der Mitarbeitenden, die da überhaupt nicht mitgemacht haben. Aber bei den anderen war so viel Eifer dabei, dass sich die Frage nicht gestellt hat.
Das klingt ja super. Also dann ist es auch was wahrscheinlich von Herzen kommt, ne? Und wo man dann sagt, das wollen wir unbedingt und dafür finden wir auch die Reserven und die Energie.
Ja, weil wirklich diese Idee, gestalte dir deinen Arbeitsplatz selber, das ist die Grundidee.
Ja, das ist eine total schöne Idee. Jetzt frage ich mich, das hat ganz viel mit Hierarchieabbau zu tun. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Wie ist es denn jetzt? Gibt es überhaupt noch eine Hierarchie in dieser Abteilung?
Also im rein medizinischen Bereich muss es die ja geben. Das heißt, ein unerfahrener Kollege muss sich von einem erfahrenen Kollegen in der Behandlungsleitung was sagen lassen. Also da gibt es schon noch Strukturen. Aber was so das Miteinander angeht, was die Änderungen von Abläufen, von Arbeitszeiten, von Strukturen angeht, hat jeder hier gleich viel zu sagen. Wir sind auch da in einem ständigen Fluss. Also jetzt haben wir gerade ein Arbeitszeitmodell für die Ärztinnen und Ärzte, was bestimmte Schichten angeht und Nachtdienstmodelle. Das haben wir jetzt ein Jahr gemacht. Jetzt haben sie festgestellt, so schön ist das nicht. Die haben jetzt die totale Freiheit, das jetzt wieder zu ändern. Dann machen wir es halt anders. Ja, also in der Hinsicht gibt es wirklich keine Hierarchien mehr. Da ist jeder sozusagen auf dem gleichen Level und darf sich an den Veränderungsprozessen in gleichem Maße beteiligen.
Jetzt sind Sie immer noch ärztlicher Direktor und Chefarzt. Was ist Ihre Rolle in so einer Konstruktion, wo es im Grunde gar nicht mehr so viele Hierarchien gibt, sondern nur noch so ein paar?
Wir kommentieren und vermitteln. Ja, und Freude haben. Das ist, dass man irgendwie plötzlich feststellt, so dieses, was wir gelernt haben, dieses paternalistische Denken, das ist völlig out. Ja, das ist auch etwas, was ich mit der heutigen Generation der Ärztinnen und Ärzte und in der Pflege einfach, was auch gar nicht mehr funktioniert. Und das genieße ich jetzt auch ein Stück. Ja, ich muss jetzt auch nicht immer der Schlauste sein, der die besten Ideen in die Abteilung einbringt, sondern ich bin der, der das Ganze versucht, so ein bisschen zusammenzuhalten mit einer guten Idee, aber sich in vielen Dingen gar nicht mehr so in den Vordergrund drängen muss, wie das früher war. Ja, mit großer Chefvisite und 20 Leute laufen hinter einem her. Ich bin doch gar nicht der Schlauste hier in der Abteilung. Das sind doch mittlerweile ganz andere.
Das klingt so, als wären Sie vollkommen rundum zufrieden. Damit geht's den anderen denn auch so? Also ich sag mal, so gestandene Oberärzte, die auch viel getan haben, um an diese Position zu kommen, sehen die das so wie Sie? Oder sind auch Leute, die hadern damit?
Ja, sagen wir so, die Antwort ist ganz klar ja, das ist so. Aber da versuchen wir auch, durch viele Gespräche, durch viele Meetings, auch mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Wir haben jetzt auch in den Oberarztbesprechungen, die es früher so klassisch gab, nicht nur den Assistentensprecher, sowas gibt es immer noch, sondern wir haben auch so ein Kommunikationsministerium, nenne ich das immer. Das ist eine etwas arriviertere Fachärztin schon, die aber noch in einem Assistentenbereich arbeitet, die einfach beratend und impulsgebend in diesen Gremien immer mit dabei ist. Wir haben immer die aus der Pflege jemand in diesen, sagen wir, klassischen Arztbesprechungen, auch Oberarztbesprechungen mit drin. Also wir versuchen einfach durch fortwährende Kommunikation wirklich alle zu gewinnen. Aber leicht ist das nicht immer.
Das denke ich mir, ne? Also es gibt ja in vielen Häusern, ich sag mal so unsichtbare Grenzen auch zwischen der Ärzteschaft und der Pflege. Sie haben das überwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allen leicht gefallen ist oder dass man dann sagt, wir haben doch hier eine Position als Ärztinnen und Ärzte und jetzt sind wir auf einmal alle gleich und sitzen alle an einem Tisch.
Es gelingt aber. Es ist so, da muss man jetzt auch mal Widerstände aushalten, die auch nachvollziehbar sind. Aber ich merke, sag mal, Erfolg gebiert Erfolg. Das ist so. Und wenn es attraktiver wird, macht es allen mehr Spaß.
Also man hört bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie Spaß an der Arbeit haben. Wie hat denn das im Vergleich zu vorher die Atmosphäre in Ihrer Abteilung generell verändert?
Also viel besser, muss man wirklich sagen. Erstens sind alle Stellen besetzt, ja, auch in der Pflege. Wir laufen wieder rund. Wir haben sogar mittlerweile gerade in der Pflege Wartelisten. Im ärztlichen Bereich ist es noch nicht so. Interessanterweise hat sich das in der Pflege viel mehr rund gesprochen. Ja, wir haben nach sehr kurzer Zeit schon alle besetzt gehabt, alle Pflegestellen und wie gesagt Wartelisten. Bei den Ärzten ist die Kommunikation schwerfälliger. Ja, das war ja schon früher im Studium so, dass irgendwie so die Kommunikation unter Ärzten eine ganz andere ist als in anderen Berufen. Bis das mal hier über die Grenzen unserer Klinik rauswabert, ja, da glaube ich, braucht es noch eine ganze Zeit. Und dann wird es auch im ärztlichen Bereich zu einem Erfolgsfaktor werden. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit.
Wir sind ja hier auch ein Recruiting-Podcast, deswegen ist das natürlich für uns ein ganz, ganz spannender Effekt. Also, dass Sie jetzt sagen, Sie können dadurch offene Stellen besetzen und haben teilweise sogar eine Warteliste. Wie wird denn das genutzt in der Kommunikation des Klinikums auch oder bei Recruiting-Aktivitäten des Klinikums, dass das mal ein bisschen bekannter wird, was Sie da gemacht haben?
Ehrlich gesagt, noch zu wenig. Wir haben zwar den Pflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, Pflegepreis wohlgemerkt bekommen, aber Sie sehen daran schon, in der Pflege wird das aufgenommen. Ja, von den ärztlichen Organisationen oder Ähnlichem, die haben sich für solche Sachen bisher noch nicht so interessiert. Ja, die Ärztinnen und Ärzte sind in der Selbstorganisation schon immer träge gewesen. Und das merke ich jetzt hier auch bei diesem Projekt.
Was muss sich denn dann ändern in der Kommunikation vielleicht oder dass es von den Ärzten besser angenommen wird und dass es da auch ankommt? Denn letztendlich profitieren die ganz genauso davon.
Ja, ich glaube, die Ärzte sind in besonderem Maße Einzelkämpfer und eben keine Teamsportler. So sind wir irgendwie alle erzogen. Und es muss über solche Projekte, glaube ich, erst laufen, dass so ein Spirit erst wieder kommt, dass man sich auch unter Ärzten und Ärzten miteinander vernetzt, miteinander kommuniziert, das Ganze nach draußen trägt. Das ist nicht so unsere Stärke.
Jetzt ist das ein Projekt erstmal bei Ihnen in der Neurologie. Gibt es denn am Klinikum Siegen Ideen, das auch auf andere Bereiche zu übertragen?
Das ist ein interessantes Phänomen, obwohl wir damit sehr erfolgreich sind und alle sagen, wow, die Neuros, die haben es wieder geschafft, so, ist trotzdem bei vielen eine Hürde, selber den Weg zu gehen. Also neidisch sind sie alle, aber zum Nachahmen hat es bisher noch nicht gereicht und in dem Versuch des Nachahmens, weil ich glaube, dass da, und Sie haben ja viele dieser klassischen Vorbehalte angesprochen, dass diese Vorbehalte selbst in so einem eigenen Klinikum, wo es ja jeder sehen kann, wie es geht, noch sehr zurückhaltend kommentiert wird. Ganz interessant. Also so richtig wollte da noch keiner dran, obwohl ich genau weiß, welche Abteilung mindestens so ein Problem hat wie wir.
Was glauben Sie, ändert sich das noch? Oder können Sie vielleicht als Botschafter von Ihrem Projekt auch innerhalb der Klinik was anstoßen? Oder sind Sie jetzt quasi so ein Leuchtturm innerhalb von der Klinik, wo alles im Grunde erstmal beim Alten bleibt?
Ich versuche, das anzustoßen. Und da komme ich jetzt dann noch mit meiner Rolle als ärztlicher Direktor. Da werde ich dann wieder ein bisschen resoluter. Da gibt es eben schon noch Hierarchien, wo ich sage, wenn sich andere Chefärztinnen oder Chefärzte beschweren, dass es in der Abteilung nicht läuft, dann sage ich ihnen, gut, ihr habt genau das gleiche Angebot. Ihr könnt so ein Projekt machen. Jetzt traut euch mal was.
Jetzt haben Sie einige Erfahrungen sammeln können mit diesem Projekt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, im Rückblick würde ich es anders machen? Oder ich habe was draus gelernt, was ich vorher nicht so wusste?
Nee, ich würde es genauso machen, sage ich Ihnen ganz offen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich anders machen würde, aber ich habe gelernt, man braucht immer jemand von außen. Ja, das ist ja auch so was typisch Ärztliches. Wer lässt sich als Arzt und dann als Chefarzt gerne von einem Coach, ja, wo man sagt, oh, ja, wer lässt sich da schon mal richtig was sagen? Und das ist aber das Allerwichtigste. Sonst kommen sie nicht weiter, weil sie sonst in ihre Rolle immer wieder zurückfallen. Und da ist der Chefarzt eben nicht der Chefarzt, sondern ist der Coach der Chefarzt.
Also im Grunde mal dieses Fallenlassen, dieses Gefühl, ich selber, da sind wir irgendwie fast schon bei diesen Halbgöttern in Weiß, ne, die alles wissen, die alles können. Aber man muss von diesem Sockel dann mal runter und sich von jemandem was sagen lassen. Ist es das?
Ja, das ist ja letztendlich der Kern dieses ganzen Prozesses, dass wir alle lernen, uns gegenseitig mal was sagen zu lassen. Ja, und das ist, glaube ich, nur wenn man dann schon falsch anfängt, dann hat es sowieso gar keine Chance.
Sind Sie denn am Ziel, was das betrifft, oder wohin geht der Weg?
Oh, der Weg geht, wie ich am Anfang schon mal sagte, ich habe das Gefühl, der fängt jetzt erst an, weil wir so ein paar grundlegende Baustellen zwar jetzt mal ausgeräumt haben, aber jetzt, dass es richtig Flügel bekommt, da arbeiten wir jetzt dran. Und das Projekt, wie gesagt, ist offiziell zu Ende, aber ich habe das verstetigt dadurch, dass ich eben zwei verantwortliche Personen gefunden habe. Das ist einmal, wir haben eine eigene neurologische Pflegedienstleitung seitdem und dann eine Ärztin aus meinem Team. Und die zwei bringen jetzt einfach, wie wir es jetzt gelernt haben, diese Projektarbeit weiter nach vorne. Und wir machen genauso weiter wie in dem Projekt, nur wir haben jetzt keinen Coach mehr, aber wir haben das Handwerkszeug gelernt und wir arbeiten jetzt weiter und wir haben keine Woche, wo nicht irgendein Projekt läuft.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie mal in die Glaskugel schauen, so in, ich sag mal, in 10 Jahren? Wie würde es dann Ihrer Meinung nach aussehen oder wie sollte es aussehen?
Es sollte so aussehen, dass eigentlich jede Klinik sich solchen Prozessen unterwirft, sonst hat man am Markt, das ist das eine, aber auch im Leben mit den unterschiedlichen Generationen von Ärzten und Ärztinnen überhaupt keine Chance mehr zu überleben. Das habe ich gemerkt. Ja, wir sind hier an einem Wendepunkt. Und wer das jetzt nicht professionell strukturiert, ich glaube, der verschwindet.
Es geht ja auch so ein bisschen um das, was man immer liest, die junge Generation, die so ganz andere Vorstellungen von ihrem Arbeitsleben hat als Menschen, die jetzt schon ein bisschen länger im Beruf stehen, wie sie selbst zum Beispiel. Ist das die Antwort?
Das ist eine Antwort. Und ich glaube, sag mal, die anderen Antworten, die müssen wir immer wieder neu definieren durch die Fragen, die diese Generation an uns stellt und die Aufforderungen, die diese Generation an uns stellt. Und da müssen wir extrem flexibel sein, weil nach der Generation Z kommt Alpha und da kommt ja nun alles Mögliche. Das ändert sich ja turnusmäßig mit relativ kurzer Halbwertszeit. Das heißt, wir müssen immer wieder ganz offen bleiben und das Leben und das Denken immer wieder neu erfinden.
Wenn das jetzt Menschen aus anderen Kliniken hören und sagen, Mensch, das ist mal eine wahnsinnig gute Idee, das würde uns und unserem Haus auch gut tun. Was raten Sie denen? Wie fängt man an, wenn man so in diese Richtung gehen will, was Sie jetzt gemacht haben?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Sie ein Commitment haben der Geschäftsführung, weil wenn die Geschäftsführung das nicht voll unterstützt, dann haben Sie ja keine Chance. Und dann müssen Sie sehen, ob Sie wirklich Akteure haben. Das war in dem Fall neben dem Coach noch eine Projektleiterin, die das auch durchziehen will und durchhält. Also sie brauchen verantwortungsbewusste Menschen, die so ein Projekt auch für ein Jahr durchziehen möchten. Und das steht und fällt mit den Akteuren. Und wenn sie keine Leute mit Commitment haben, die sagen, wow, das ist mein Ding, dann fangen sie es besser gar nicht an. Weil das habe ich auch gelernt. Ein Projekt, was auf der halben Strecke verreckt oder wo bestimmte Sachen nicht eingehalten werden. Sie machen Zusagen, halten die Zusagen nicht ein. Sie machen Workshops und es kommt nachher kein Ergebnis raus. Das Ergebnis wird nicht kommuniziert. Das ist noch tödlicher, als so weiterzumachen wie bisher. Mir persönlich ist wichtig, dass wenn man so jemand wie ich jetzt so ein Projekt mit Skepsis anfängt, sich immer darüber im Klaren ist, was für einen Spaß man in so einer Sache haben kann, wie schön so ein Erfolg ist, den andere generiert haben, von dem man aber selber wahnsinnig profitiert. Da ist echt das Säen und das Ernten eins.
Vielen lieben Dank, Herr Professor Gronn, für diese Einblicke in Ihre Arbeit und in das neue Organisationsmodell Ihrer Klinik. Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt für diesen Monat. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder gern mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Themen sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie regelmäßig bei uns reinhören oder uns weiterempfehlen. Und besonders gut geht das natürlich, wenn Sie uns abonnieren auf einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie schon mal da sind, dann lassen Sie auch gerne eine Bewertung, am besten von 5 Sternen, da.